Herzlich willkommen beim IT-Tacheles-Podcast von Adesso. Wir reden hier normalerweise darüber, was KI in Unternehmen konkret verändert, wie Agenten arbeiten, wo sie Prozesse beschleunigen oder wie sie Wert schaffen. Aber heute machen wir mal einen Schritt zurück. Denn bevor wir über den richtigen Einsatz sprechen, lohnt sich eine Frage. Was kann KI eigentlich wirklich? Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich verantworte als Vorstand bei Adesso das Thema Data und AI. Und ich freue mich auf ein Gespräch, das ich schon lange führen wollte. Professorin Katharina Zweig forscht seit Jahren daran, wie Algorithmen in gesellschaftliche Prozesse eingreifen, welche Risiken dabei entstehen und wie Transparenz und Verantwortung in KI-Systeme eingebaut werden. Sie hat den Studiengang Sozioinformatik aufgebaut, war Mitglied der Enquete-Kommission des Bundestages zu KI und hat zuletzt ein Buch veröffentlicht, dessen Titel wunderbar zu dieser Folge passt. Weiß die KI, dass sie eigentlich nichts weiß? Nina, erzähl doch noch ein bisschen, wer bist du und was treibt dich eigentlich an?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich auch sehr. Ich habe tatsächlich mal als Biochemikerin angefangen, habe das studiert, dann habe ich Bioinformatik studiert und habe promoviert in der theoretischen Informatik und bin dann im Postdoc in die statistische Physik gegangen. Also ich habe ungefähr alles mitgenommen, was man in den Naturwissenschaften so mitnehmen kann. Und dieser Studiengang, von dem du gerade erzählt hast, da ist Soziologie mit drin, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften, Ethik und ein bisschen Jura. Und wir versuchen, also was mich antreibt ganz grundsätzlich ist, ich lerne gerne. Meine Kinder schütteln immer den Kopf, wie das passieren konnte. Hat sich genetisch leider nicht weitergegeben. Ich verstehe gerne und erkläre gerne. Also das ist tatsächlich dieser Dreiklang. Ich lese wahnsinnig viel. Ich versuche wirklich zu verstehen, was da passiert. Und seit ungefähr 10 Jahren mache ich das zum Thema künstliche Intelligenz. Das heißt, wir bauen nicht selber diese Systeme, sondern gucken uns an, wie man die verantwortlich gestalten kann, so dass wenn, insbesondere wenn die Entscheidungen treffen, irgendjemand nachher auch weiß, warum die Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde.
Ja, du bist ja ganz klar gefragte Expertin, auch in ministeriellen Gremien. Wenn ich das richtig weiß, hast du im Oktober ja sogar das Bundesverdienstkreuz von Herrn Steinmeier bekommen. Wenn du der Regierung heute so einen Satz mitgeben dürftest, aus all dem, was du so gelernt hast und auch den Leuten erzählst, was würdest du denn da im Moment den Kollegen und Kolleginnen dort empfehlen?
Ja, ich glaube, das wird euch überraschen. Die ganze Arbeit rund um KI führt dazu, dass ich denke, dass wir jeden Euro, den wir übrig haben, in Kinder und Jugendliche stecken sollten.
Mhm. Warum?
Weil wir im Westen uns so stark individualisiert haben, weil uns lokale Gruppen fehlen, mit denen wir uns wieder identifizieren können. So viele Kinder und Jugendliche, die sehr viel vor Bildschirmen sitzen, aber kaum noch rausgehen, weil es kaum noch Freiwillige gibt, die Sportvereine und Ähnliches auf die Beine stellen. Also ich glaube, wir brauchen wieder ganz viel Lokalität, um so etwas wie Realität wieder in unseren Alltag zu bekommen. Und da wäre jeder Euro, der in Kinder- und Jugendarbeit geht, ein gut investierter Euro.
Ja, jetzt bin ich ja noch einigermaßen junger Papa. Meine Kids sind ja 6 und 3. Von daher läufst du da bei mir ganz offene Türen ein. Und insbesondere mein Junge, der ist jetzt 6, spielt Fußball. Und da erleben wir das, ne, was das bedeutet in der Vereinsarbeit, wenn keiner mehr kommt und hilft. Und wir sind noch, wie ich finde, in einem wirklich tollen Verein da unterwegs, wo viele engagierte Eltern da sind. Ja, okay. Verstehe ich, auf jeden Fall, guter Punkt. Jetzt kommunizierst du viel rund um KI, aber auf der einen Seite für die breite Öffentlichkeit mit deinen Büchern und auf der anderen Seite berätst du auch die Politik. Wo ist denn der Punkt, an dem so Vereinfachung gefährlich wird? Gibt es da eine Ebene, wo das verlässt?
Ja, ich denke, in alle Richtungen auf jeden Fall. Also eigentlich wollte ich einen Roman schreiben beim nächsten Mal und dann kamen plötzlich diese Paper aus der Informatik, die behauptet haben, KI könnte jetzt Reasoning betreiben oder Thinking. Und wer Informatiker ist, der weiß, dass es da eigentlich um die Meisterschaft in bestimmten Benchmark-Datensätzen geht. Also das heißt, das sind so Gruppen von Problemen, also ich sag mal so Rechenprobleme oder so, ja, die heißen halt Reasoning-Benchmark-Datensätze. Und plötzlich haben LLMs angefangen, die richtig gut zu lösen. Richtig gut heißt so 60-70% der Aufgaben wurden dann plötzlich mit einer neuen Art von Prompting gelöst. Und der Artikeltitel hieß unglücklicherweise Chain of Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. Also da wäre jetzt überraschend die Fähigkeit des Denkens herausgekitzelt worden, ne? Und das, denke ich, ist eine Vereinfachung, die uns jetzt schwer zu schaffen macht, wenn behauptet wird, dass ChatGPT denken kann. Thinks deeply when you need it to. Das war mal so eine Werbung für ChatGPT 5.0. Eine andere Vereinfachung, die uns, glaube ich, auch noch in den Hintern beißen wird, ist, dass fast jeder Bürger, jede Bürgerin jetzt unter DKI Large Language Models versteht. Und das ist eigentlich schade, denn das wisst ihr genauso wie wir, es gibt so wahnsinnig viele verschiedene KI-Systeme, Bilderkennung, Übersetzung, Text-to-Speech, Speech-to-Text, alles Mögliche. Und aus meiner Sicht wird diese Large Language Blase bald platzen und auch alle darauf aufbauenden agentischen KI-Systeme. Und es wäre schade, wenn dann wieder die gesamte KI in einen KI-Winter fällt, weil das alles miteinander in einen Topf geschmissen wird. Also das sind die zwei Vereinfachungen, die mir im Moment ein bisschen Sorge bereiten.
Ja, ja. Also letztere tut uns auch im Projektgeschäft hier und da weh, weil heute ist ja alles KI, ne? Und selbst wenn es einfach nur Software ist, heißt ist KI drin, weil sonst verkauft sich's ja nicht mehr. Das ist ein echtes Problem, ne? Jetzt hast du ja wirklich geschrieben, vertraue nie einem Agenten. Mhm. 2026 baut die halbe Industrie genau da drauf. Müssen wir heute mal drüber diskutieren, wer da Recht behält, oder?
Ja, also ich würde mal sagen, also ich habe das Buch im letzten März abgegeben und habe auch gedacht, na hoffentlich gilt die Wette. Also ich gucke natürlich, und da sieht man auch, in welchen unterschiedlichen Blasen wir so auf Social Media unterwegs sind. Mhm. Mein Social Media ist voll von Leuten, die mit Agenten auf die Nase gefallen sind. Und ich meine, ein paar dieser Beispiele kennt ihr auch. Da ist dann die gesamte Code-Datenbank gelöscht worden, weil es hieß, minimiere die Anzahl der Fehler. Oh, wo kein Code ist, kein Fehler mehr drin. Super. Und deswegen bin ich gespannt, was da weiter passiert. Grundsätzlich wissen wir ja alle, und ich glaube, da sind wir auch gar nicht weit auseinander, dass diese Maschinen halluzinieren. Also das heißt, sie erfinden Text, der keinen Wahrheitsgehalt hat oder schwierigen Wahrheitsgehalt hat. Und Agenten sind ja eigentlich nichts anderes, als dass die einen Prompt bekommen, den erstmal analysieren und gucken, welche Spezialsoftware soll sich jetzt mit diesem Task beschäftigen. Ja. Dann wird meistens noch ein weiterer Text generiert, der eben Unteraufgaben hat, die spezifiziert sein müssen. Bei all diesen Schritten können halt Sachen schiefgehen. Man kann aber auch Glück haben, dass man einen Prompt geschrieben hat, wo die Maschine nicht dazu neigt, Halluzinationen zu erzeugen. Und gerade beim Coding bin ich sehr gespannt, was ihr aus eurer Praxis da berichtet. Aber so im Alltag, und wenn dann auch noch Agenten miteinander interagieren und sich unter Umständen aufschaukeln, gegenseitig Halluzinationen zuspielen, aus meiner Sicht kann das nicht zuverlässig gemacht werden. Und das ist doch eigentlich unsere Kunst als Informatiker. Das war sie auf jeden Fall, als ich studiert habe, dass wir Code herstellen können, der zuverlässig Dinge tut. Und dass wir das jetzt ohne Not aufgeben, das verwundert mich.
Also das ist natürlich nie 100% deterministisch, das ist schon absolut richtig. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, wenn die Statistik nur gut genug ist, dann ist die Frage, welcher Teil bleibt dann noch übrig für Fehlertoleranz, ne? Nehmen wir mal das Beispiel des autonomen Fahrens. Wenn wir sehen, dass in den USA Menschen alle 400.000 Kilometer einen Unfall bauen und die KI nur alle 4 Millionen Kilometer, dann würde ich sagen, es ist ausreichend gut, dass man ihr dann vertrauen kann. Aber trotzdem ist es natürlich richtig, man kann es nicht bestimmen, wie gut es denn ist. Man kann es nur messen hinterher im Ergebnis, ne?
Ja, und ich meine, unsere Herkunft als Software-Ingenieure ist doch eigentlich, ein Produkt herzustellen, von dem wir ganz genau wissen, wann es sich wie in welcher Situation verhalten wird. Mhm. Also ich finde schon, dass das eine große Umkehr von unseren eigentlichen Prinzipien ist, dass wir Software unter Kontrolle haben wollen, dass wir vorher so gezielt drüber nachdenken, welche merkwürdigen Konstellationen es geben könnten, während das System verwendet wird, dass wir die alle schon vorhersehen. Und deswegen, erstens, wir haben das Problem, dass wir nicht genau messen können, unter welchen Coding-Bedingungen welcher Art von Code fehlerhaft sein wird. Mhm. Und der Schaden kann natürlich auch beliebig groß sein. Ich habe jetzt in den USA von einem Gericht, von einem Gesetzesentwurf gehört, dass Firmen, die solchen Code herstellen, nicht mehr haftbar gemacht werden können, wenn über 1 Milliarde Schaden entsteht oder wenn mehr als 100 Menschen sterben. Dieser Gesetzesentwurf wird nicht durchgehen, aber ich finde es schon interessant, dass es solche Gesetzesentwürfe gibt.
Das ist ja komplett falsch rum, oder?
Ja, ist eigentlich genau, naja, also da sichert sich eine Firma ab gegen Schäden, die halt sofort zum Bankrott führen.
Ja, schon klar, also, aber das ist ja, wie soll ich sagen, gesellschaftlich ein echtes Problem, wenn sowas bestätigt wird. Das ist so ein bisschen dann wie das Whitewashing der Atomzeit, ne? Also von Atomkraftwerken.
Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt in Deutschland, dass Google verantwortlich ist für alle Fehlinformationen, die bei der KI-Summary rauskommen. Also man sieht da auch einfach, wie unterschiedlich die Kulturen mit der Frage danach umgehen, wer ist denn nachher verantwortlich für Fehler.
Also das heißt, du ruderst noch nicht zurück, sehe ich?
Nein, noch nicht. Aber ich lasse mich auch gerne überzeugen. Also wenn es Zuhörer oder Zuhörerinnen gibt, die sagen, hier, guck's dir doch einfach mal an, wäre ich jederzeit gerne bereit, mir solche Sachen mal anzugucken, wie das dann in der Praxis umgesetzt wird. Ich war jetzt gerade auf einer HR-Messe, wo es um die Frage ging, können wir Human Resources, Personalabteilungsfragen, können wir die mit KI lösen? Da waren sehr interessante Softwarelösungen dabei, mit sehr mehrschrittig, Human in the Loop ist immer wieder die Möglichkeit reinzugrätschen. Trotzdem würde ich diesen Geräten nicht mehr zutrauen, als die obersten 10% der BewerberInnen von den letzten 10% zu trennen. Also Perzentile kriegen die Maschinen sicherlich gut hin, aber diese Maschinen werden nicht gut genug sein, um einem jetzt den besten Bewerber rauszusammeln. Und es würde mich doch wundern, wenn nicht dieser ganze Code, der im Moment mit massivem Einsatz von Tokens hergestellt wird, wenn der nicht auf Dauer sehr, sehr schwer maintainable bleibt. Also, dass man auch weitere Kundenanfragen schnell und sauber umsetzen kann. Also, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie es euch allen damit ergehen wird.
Ja, kleiner Werbeblock muss jetzt sein. wir haben dafür ja ein eigenes Prozessmodell gebaut, das wir at scale nennen, um genau, wie soll ich sagen, diese Steuerung der Agenten so zu optimieren, dass am Ende eben ein reliable Code rauskommt, der auch einer gewissen Qualität entspricht. Das lässt sich ja doch schon ganz gut messen. Und andersrum, ne, wenn ich sage, reduziere die Fehler, dann kann ich löschen. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, eben guck dir den Code regelmäßig an und optimiere das auf Fehler. Auf Fehler, was ein falscher Satz. Optimiere den Code, finde Fehler im Code, dann kommt natürlich am Ende des Tages durchaus auch ein Code von der Qualität raus, der dem entspricht, was wir heute als Menschen produzieren oder gar darüber liegt, weil man ja dann doch manchmal einfach den Code auch nur fertig haben will, wenn man vielleicht nicht den ganz optimalen Softwareentwicklungsprozess hat. Aber so ganz konkret, gibt es schon Aufgaben, die du heute Agenten überlässt?
Nö. Gibt es tatsächlich nicht, aber das liegt natürlich auch an meinem Beruf. Also was mache ich denn? Ich lese Master- und Bachelorarbeiten. Ich saß jetzt gerade in der Verteidigung drin. Ich entwickle neue Lehrangebote. Also das sind alles Sachen, die sich sehr schwer auslagern lassen. Oder wo es mir meine Berufsethik nicht erlaubt, die auslagern zu lassen. Natürlich könnte ich einfach eine Masterarbeit hochladen, die DSGVO ignorieren, dass das ja der Text ist von einem meiner Studierenden und die Maschine bitten, dazu ein Gutachten zu schreiben. Das Gutachten wäre wahrscheinlich noch nicht mal 100%ig falsch, weil die Maschine ja assoziiert zu dem Text, den ich hochlade. Aber es würde eben meiner Berufsethik und tatsächlich auch dem, was mein Arbeitgeber von mir verlangt, nicht entsprechen.
Ja, da bin ich froh, dass die Professoren und Professorinnen sich die Arbeiten heute noch anschauen. Und die Frage ist wahrscheinlich, wie viele davon vorher von der Maschine gebaut wurden, aber eine andere. Okay, und wenn jetzt heute ein Vorstand oder eine Vorständin morgen Agenten in seine kritischen Prozesse reinlässt, gibt es eine Frage, die er vorher beantworten haben muss, oder würdest du sagen, das geht sowieso generell gar nicht?
Also die Frage ist immer nach der Zuverlässigkeit. Wenn es einfach nachher nicht wahnsinnig relevant ist, wenn man damit sein Betriebsfest organisiert und es ein bisschen egal ist, ob auf der Bühne nachher ein Clown steht oder eine Trapezkünstlerin, dann ist es ja einfach wurscht, ja. Aber wenn es um Zuverlässigkeit geht, um irgendetwas, wo man nachher vor den Kadi gezogen werden könnte, weil eine Entscheidung fahrlässig falsch getroffen wurde. Und wie gesagt, in Deutschland ist es ziemlich klar, dass man als Firma für die Aussagen, die Texte, die eine Maschine geschrieben hat, ob das jetzt Code ist oder sonstiger Text, dass man dafür haftbar ist. Das muss man sich eben vorher ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Maschine da in irgendeiner Form falsch liegt. Also ich glaube, es ist wichtig, sich ehrlich zu machen. Und ich meine, das ist ja auch schon ein Problem, das wir in der Softwareentwicklung seit Ewigkeiten haben, dass Kunden manchmal mit einem noch nicht ganz ausgereiften Idee kommen, was sie jetzt eigentlich genau für eine Software haben, und die Problemspezifikation sauber zu machen. Was brauche ich eigentlich? Und sich dann zu überlegen, welche Nebenbedingungen habe ich, zum Beispiel gesetzliche Nebenbedingungen, wie viel Geld möchte ich investieren. Wenn man dann technikneutral nach einer Lösung sucht und KI ist die beste Lösung, dann hat man, glaube ich, alles getan, was man tun muss. Wenn man dann auch noch ein regelmäßiges Qualitätsmanagement hat und immer wieder nachguckt, ob ein maschinelles Lernsystem auch immer noch up-to-date ist und ausreichend hohe Qualität liefert, dann hat man alles richtig gemacht. Aber ich habe im Moment den Eindruck, dass viele gerne 1, 2, 3 Schritte hier überspringen würden und hoffen, dass KI irgendwie so eine Magic Source ist, die alles gut macht, was man vorher an Planung weggelassen hat. Nee, aber auf Kundenseite. Ja.
Absolut. Und für uns, ne, was wir ganz massiv merken, ist, es verändert das Anforderungsprofil an Softwareingenieure. Mhm. Ne? Denn wo ich vorher, sage ich mal, als Junior, oben kommt eine User-Story rein, unten habe ich eine Definition of Done, bis zu der muss ich arbeiten, dann mache ich mal einen Pull-Request, Thema erledigt, nächste User-Story. Der Teil wird eben schneller auch automatisiert werden, sehen wir in unseren Projekten. Und der Teil, wo es kompliziert wird, nämlich aufzupassen, dass die Softwarequalität in gewissen Rahmen bleibt, dass wir Code nur dann produzieren, wenn wir ihn auch brauchen, und dass auch die Software, die generiert und wird, eine entsprechende innere Architektur folgt. Da wird es dann kompliziert, und die Anforderungen vom Fachbereich dann auf so eine Maschine zu übersetzen, ist dann auch nochmal doppelt so kompliziert, als es früher schon war. Also da sehen wir so die neuen Challenges für Softwareentwickler, ne?
Ja, und ich sehe vor allen Dingen eine riesengroße Herausforderung, wenn dann jetzt noch verschiedene Agentensysteme miteinander interagieren. Ja. Dadurch multipliziert sich die Unzuverlässigkeit, weil man einfach überhaupt gar nicht mehr, also wir haben als Informatiker noch keine Beschreibungssprachen, um diese Interaktionen auch systematisch anzugehen und dann sicherzustellen, dass dadurch keine Edge Cases, keine merkwürdigen Fälle eintreten, auf die einer der beiden Agenten dann merkwürdig reagiert. Meinen Studierenden in der Sozioinformatik erzähle ich im ersten Semester immer die folgende Geschichte. Da gab es bei Amazon die Möglichkeit, also in den frühen 2000ern, ne, ist schon eine ganze Weile her, da konnte man zum ersten Mal dynamische Preise einsetzen. Mhm. Und da konnte man zum Beispiel sagen, ich möchte immer 1 Cent billiger sein als mein Konkurrent. Mhm. Das Problem ist natürlich, und ihr grinst auch schon, ihr seht das Problem schon auf euch zukommen, wenn beide das eintragen. Und genau das ist tatsächlich passiert. Also es gab kurz vor Weihnachten einen kurzen Glitch, wo es mehrere Produkte gab, die nur noch mit 1 Cent verkauft wurden. Riesige TVs und Kameras und alles Mögliche. Ja. Weil eben nicht bedacht wurde, wie die Agenten, die ja jetzt nun super, super simpel gestrickt waren, miteinander interagieren, und dass man den Verkäufern unbedingt sagen muss, es muss einen Mindestpreis geben, unter den ihr nicht fallen wollt. So. Und ich glaube, das haben wir noch gar nicht raus, wie wir diesen agentischen Systemen mitgeben, wie sie jetzt miteinander interagieren müssen, welche Safeguards es da geben muss. Und ich fürchte, da wird wirklich eine ganze Menge in die Hose gehen. Hm.
Ja, sprechen wir über das, was die Agenten antreibt, nämlich die Modelle, die da dahinter stecken, und vielleicht auch, woher die kommen. Ne? Die USA hat jetzt die nächste Modellgeneration released. Fable 5 war kurzfristig für 3 Tage in Deutschland verfügbar. Ein Modell der Mythos-Klasse, wie es so schön heißt, wurde nun aus Cybersecurity-Gründen mit Hinweis auf die nationale Sicherheit von der US-Regierung einfach wieder abgeschaltet. der immer so, ich sag mal, in der Bildsprache betonte Killswitch das erste Mal live erlebt, wenn also die USA Europa wirklich die technologischen Fähigkeiten abschneidet. Wir sind ja nicht nur beim Durchschnittsmodell hinten, sondern wirklich auch von dieser Technologie abhängig. Wir können die weder produzieren hier aktuell noch vollständig einsehen. Wie ernst ist dieses Thema?
Es gab übrigens auch mal Schiffe der Titanic-Klasse, ne? Ich wollte es nur kurz gesagt haben.
Na gut.
Sind
auch untergegangen, meinst du?
Also, es ist schon klar, dass wir in Europa nicht souverän genug sind, dass wir eben bei dieser Software, obwohl wir viele der Leute ausgebildet haben, die jetzt in den USA an der Konstruktion dieser Software sitzen. Also das ist das, was wirklich ärgerlich ist, ne? Dass wir uns unsere eigene Chip-Industrie kaputt gemacht haben in Europa und diese Menschen zwar ausbilden, aber dann verlieren an andere Länder. Also das ist sicherlich problematisch. Aber auch da, das sind immer noch Softwaresysteme, die darauf aufbauen, dass das nächste Wort vorhergesagt wird. Es gibt Texte, die damit erstellt werden in Bereichen, die unkritisch sind, weil die Maschine mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Text zusammenbastelt, der eben vernünftig ist. Und es gibt dann eben Situationen, in denen dieselbe Maschine völligen Unsinn erzählt. Und solange wir das eine nicht zuverlässig von dem anderen unterscheiden können, wird alles scheitern, was darauf aufbaut und auf Zuverlässigkeit geeicht ist oder Zuverlässigkeit benötigt. Und insofern bin ich mir nicht so sicher, welche Auswirkungen das hat. Ihr habt jetzt sicherlich mit der Software schon gearbeitet. Wie viel besser war sie denn eurer Meinung nach?
Ja, also tatsächlich, es waren ja nur 3 Tage, aber als es am Montag tatsächlich auf einmal an meinem Rechner abends erschien, konnte ich es da nicht sein lassen, habe es selber ausprobiert und dann so die Kollegen, mit denen man an solchen Themen dann zusammenarbeitet, angechattet über Teams und alle saßen an ihren Rechnern und haben gedoktert. Also war schon schön. Also so mal ein Beispiel. Ein Kollege hatte 3-4 laufende Entwicklungsprojekte, die er auch mit Claude nicht richtig in den Griff bekommen hat. Und das war dann ein Prompt weg von fertig mit Fable 5. Also der war extrem beeindruckt. Was wir jetzt nicht gut hinbekommen haben, ist wirklich die Challenges aus den erweiterten Szenarien, wie gut auch die Codequalität ist, weil einfach die Zeit nicht ausreichend war, um hinzukommen. Man wird es dann sehen. Ich glaube fest daran, dass das jetzt nur eine Sache von 2-3 Wochen ist und dass wir es dann wieder kriegen. Aber mal schauen, ne? Also das wäre schon ein besonderer Einschnitt in der Partnerschaft auch, ne?
Vielleicht nur noch Legendenklasse, nicht Mythosklasse, sondern nur noch Legenden.
Genau. Ja, wie siehst du das denn? Wenn so viele weltweit eingesetzte KI-Grundmodelle aus den USA kommen, ist denn bei dem Abstand, den wir in Europa haben, digitale Souveränität überhaupt noch verfolgbar oder ist das Folklore?
Na, ich glaube, also wir haben immer die Möglichkeiten zu gestalten. Natürlich kann man da Geld hinschicken, aber wie ich schon so ganz zu Beginn gesagt habe, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Euros wir in Sprachmodelle schicken sollten. Das ist immer ein Steuergeld, das dann woanders nicht landet. Und wenn ich mir angucke, wer nachher wirklich unsere Zukunft ist, dann sind das unsere Kinder und Jugendlichen. Und wenn man mich also vor die Wahl stellt, stecken wir 1 Euro in 10 verschiedene europäische Sprachmodelle, würde ich sagen, vielleicht tun es auch 2 und den Rest stecken wir in Kinder und Jugendliche, weil ich glaube, dass wir damit eine breitere Zukunft für Deutschland und für Europa herstellen, als wenn wir uns jetzt auf eine einzige Technologie so sehr einschießen. Also wir sind ja auch hier in einer Bubble, ne? Also wenn man es mal ganz global betrachtet, haben, ich weiß nicht, 2% überhaupt schon mit Sprachmodellen gearbeitet und in unserer beider Bubble ist jetzt nur noch Gen AI und Coding und so. Aber da sind auch noch diese ganzen anderen Technologien. Auch in der Biologie hat sich wahnsinnig viel getan. Und ich bin mir daher nicht so ganz sicher, ob unsere Hyperfixation auf Gen AI wirklich notwendig ist, sondern es gibt eben links und rechts auch noch andere politische Probleme.
Ja, also bei den politischen Problemen will ich gar nicht widersprechen. Ansonsten ist das, wie soll ich sagen, mal eine erfrischend andere Perspektive. Denn in der Bubble ist ja das Geschrei extrem groß, ne? Dass wir keine eigenen Modelle haben und.
Ja.
Und ich muss sagen, ich bin eben auch ein bisschen geneigt zu folgen dahingehend, dass ich das sehr, sehr schade finde, dass wir viele der Basiserfindungen dafür hier tätigen, Und dann in den USA, und es ist ja kein staatliches Geld, was dort investiert wird, es ist ja genau genommen Risikokapital, was dort investiert wird. Da kann man auch wieder verschiedener Meinung drüber sein, aber das finde ich schade, dass wir in Europa da diese Rahmenbedingungen dafür nicht haben, dass das passiert. Ne?
Ja, und auf der anderen Seite sehen wir die IPOs. Für mich ist das ein Zeichen, dass die privaten Investoren eben nicht mehr bereit sind, weiteres Geld nachzuschießen. Also vielleicht bewerten wir das auch unterschiedlich. Ich sehe das eher als den ersten, das erste Gefahrensignal des Platzens der Bubble.
Ja, das kann durchaus sein. Ne? Jetzt so am 10. Juni hat die EU-Kommission ihr Tech Sovereignty Package vorgelegt von Cloud und AI Development Act, neuer Chips Act, Open Source First in der Beschaffung. Wie ist da dein Urteil? Hat das Substanz? Lohnt sich das oder ist das reine Symbolpolitik ob der aktuellen Medien?
Also Hardware brauchen wir dringend. Das haben wir damals schon im Schlussbericht der Enquete-Kommission geschrieben, dass wir ganz, ganz sicher sein müssen, dass die Hardware genau das tut, was sie soll und nicht noch zusätzlich ein bisschen mithört, was wir gerade tun. Das halte ich für sehr wichtig. Open Source haben wir jetzt gerade gesehen, wie angreifbar Open Source Packages eben auch sind, dadurch, dass es jetzt Coding-LLMs gibt, mit denen man alles Mögliche damit unterbringen kann. Da muss ich sagen, ich bin da nicht wirklich der Experte, aber von der Seitenlinie sehe ich das ein bisschen kritisch. Mhm.
Zwei Fragen vielleicht noch. Ich kriege gerade hier schon die Zeit von der Regie gezeigt. Wir sehen jetzt im November, Merz und Macron haben zum Souveränitäts-Summit geladen. Inzwischen gibt es den Euro-Stack, den Deutschland-Stack, zumindest mal als Idee. Ganz viele Initiativen. Ehrlicherweise aus der Praxis sehe ich wenig Marktanteile. Was würdest du sagen, was fehlt hier wirklich? Geld, Mut oder Tempo?
Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht. Dazu bin ich zu wenig Wirtschaftswissenschaftlerin. Aber ein bisschen das Jammern nimmt immer überhand, anstatt dass wir jetzt mal die Dinge anpacken, die wir ohne große Schmerzen anpacken könnten. Also ich wünschte mir, dass wir mehr umsetzen würden, wo es unproblematisch ist.
Ja, dann letzte Frage, wie angekündigt, wenn du eine einzige Maßnahme aussuchen könntest, die du frei von Restriktionen sofort umsetzen könntest, mit der größten Hebelwirkung für KI und AI-Adoption in Deutschland, in Europa, was würdest du tun?
Ja, dann würde ich, glaube ich, jedem einzelnen Bürger und jeder Bürgerin einen Workshop zum Thema KI, maschinelles Lernen, LLMs aufdrücken. Ich bin mir sicher, dass man in zwei Nachmittagen ein grundlegendes Verständnis von diesen neuen, nicht so neuen, aber für die Bürger, Bürgerinnen neuen Technologien damit erwirken kann. Damit könnte jeder zum KI-Scout werden, bei sich in der Firma rauskriegen, welche Sachen jetzt leicht automatisierbar wären. Und auf der anderen Seite eben vielleicht auch bei dem einen oder anderen Schnellschuss sagen, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist.
Ja, da bin ich ja froh, weil das haben wir 6.500 solcher Workshops gerade durchgeführt für unsere Belegschaft. Das tatsächlich kaufe ich auch sofort. Ich glaube, man muss es verstehen, man muss es benutzen und dann entstehen auch die richtigen Ideen im täglichen Tun. Ja. Vielen, vielen Dank, Nina, für diese spannende Folge. Die Zeit ist quasi verflogen. Und wer jetzt recht hat, ob der Agent sich am Ende durchsetzt, konnten wir heute noch nicht auflösen. Vielleicht müssen wir das noch irgendwann nachholen. Aber nochmal vielen Dank für den tollen Austausch.
Ja, sehr gerne.
Ja, und wie immer findet man in den Shownotes unter www.adesso.de/generative-AI noch weitere Informationen. Ja, vielen Dank.